Guten Abend zusammen. Titel der Predigt, ihr habt es ja vielleicht aus dem E-Mail für den Gottesdienst schon gehört oder sowas, ist Jesus oder Pilatus. So, vielleicht habt ihr euch schon irgendwie über den Titel gewundert, euch gedacht, ja, Pilatus, das hat doch eher damals mit der Ostergeschichte oder sowas da zu tun. Mag sein, aber das, was ich heute ansprechen werde, ist etwas zeitloser. Und in gewisser Weise passt es auch in die Wochen, durch die wir hier gerade und die wir durchleben. Irgendwann in den letzten Monaten, wie ich meine Bibel gelesen habe, da bin ich an einem Dialog hängen geblieben, nämlich der, den Jesus mit Pilatus geführt hat. Hintergrund war, Jesus ist angeklagt worden von der jüdischen Obrigkeit. Die haben ihn dann vor Pilatus geschleppt und der musste ihn natürlich pflichtgemäß hier verhören. Und im Laufe dieses Verhörs, da sagt Jesus dann Folgendes. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Und dann fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Ich hätte auch diesen Satz hier für meine Predigt nehmen können, was ist Wahrheit? Und irgendwie diese Frage ist tatsächlich so berühmt. Die finden wir jetzt hier nicht auf Deutsch, sondern auf Spanisch zum Beispiel an dem Eingangsportal der unvollendeten Basilika des Architekten Gaudi in Barcelona. Und was eigentlich interessant ist, also da ist irgendwie, sind diese ganzen Schriftstellen niedergeschrieben und genau die Worte von Pilatus, die sind hervorgehoben. Ich habe eine Bibel, da sind immer die Worte von Jesus irgendwie rot hervorgehoben. Aber Gaudi, er hat einen Schwerpunkt darauf gelegt. So, bevor wir uns den Dialog nochmal näher anschauen, ein paar Informationen zu dem Pilatus. So, Pilatus, sein vollständiger Name Pontius Pilatus, er war der Präfekt oder Statthalter des römischen Kaisers in der Provinz Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem. In Rom herrschte zu den Zeiten der Kaiser Tiberius und im Jahr 26 nach Christi Geburt hat er den Pontius Pilatus zum Präfekten ernannt. Seinem Namen kann man entnehmen, dass er einer römischen Familie entstammte. Und wenn wir uns anschauen damals, der ganze Mittelmeerraum, das war Römisches Reich. Und wenn die Römer da gerade mal wieder irgendwo ein Gebiet erobert haben, was haben sie gemacht? Entweder fanden sie da einen Herrscher vor, der war ihnen zugeneigt war und der durfte dann so als Vasallenkönig dort herrschen. Herodes der Große, der Israel zur Zeit von Jesu Geburt regiert hat, war so einer, oder der Herodes Antipas, der zu der Zeit von Jesu Tod, er war der Tetrarch oder Vierfürst von Galiläa, das waren solche. Oder die andere Variante war, ein reicher römischer Bürger wurde eingesetzt als Präfekt, so wie der Pilatus. Egal wie, für den Römer, es war immer wichtig, es musste Ruhe herrschen in den Provinzen und die Steuern mussten fließen. So, der Sitz des Präfekten damals war eigentlich Caesarea. Caesarea, schöne Stadt da im Mittelmeer, und dort hatte er sein Prätorium. Aber Judäa war bekannt als irgendwie so eine notorisch unruhige und rebellische Provinz, und dann nahte sich auch noch das Passafest. An dem feiern die Juden die Befreiung aus Ägypten, und zu diesem Fest, da kamen dann immer viele Juden nach Jerusalem. Und in der Zeit waren die römischen Besatzer einfach ziemlich wachsam, weil wer weiß, ob sich irgendwo da gerade mal ein Aufstand zusammenbraut. Und vermutlich, um dann bei Bedarf vor Ort direkt mal Entscheidungen treffen zu können, wenn es vielleicht dann mögliche Aufstände niederzuschlagen sind und sowas, da hat der Pilatus dann so vorübergehend mal seinen Amtssitz nach Jerusalem verlegt. In Jerusalem, da war der Tempel, auf dem Tempelplatz, und oftmals sind die Unruhen von dort ausgegangen, und direkt nebendran, da stand eine Festung, die heißt Antonia, und da konnte man gut den Tempelplatz überblicken. Und wahrscheinlich war das damals so der Ort, für seinen Amtssitz und da hat dann dieses Verhör stattgefunden. So, soweit zum Hintergrund, jetzt nochmal zum Verhör selber. Was sagt nun Jesus? Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Für Jesus gab es eine absolute Wahrheit. Und sein Auftrag war, diese Wahrheit den Menschen zu verkünden. Und wie wir sehen, erwähnt er hier auch noch eine besondere Gruppe von Menschen, auf das kommen wir nachher nochmal zurück, nämlich die, die die Wahrheit lieben. So, und auf diese Aussage von Jesus, da stellt dann der Pilatus eine ein Stück weit rhetorische Frage. Er fragt, was ist Wahrheit? Und offensichtlich hat er nicht mal eine Antwort erwartet, denn gleich danach wendet er sich ab, um dann zum Volk zu sprechen. Und was steckt dann damit hinter dieser Frage von dem Pilatus? Für den Pilatus, da gab es keine absolute Wahrheit. Als Römer, da ist er in einer Religion groß geworden, wo es viele Götter gab und die waren noch dazu in irgendeiner Weise launisch. Und er hat dann einen Posten in Judäa angenommen und da glauben sie jetzt an den einen Gott nur. Und dann wird er auch nochmal mit jemand konfrontiert, der das mit dieser Wahrheit auch da sehr absolut sieht, eben er verkündet die Wahrheit. Und dem stellt er jetzt diese Frage gegenüber, was ist Wahrheit, ein Stück weit die römische Sicht der Dinge, eine absolute Wahrheit gibt es nicht bei uns im Römischen Reich. So, und da, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das nicht genauso wie in unserer Welt heute? Ein Stück weit der Geist der Welt ist so wie alle Religionen und Weltanschauungen, sie sind irgendwie gleichberechtigt, sie stehen nebeneinander. Toleranz ist das höchste aller Gebote und jeder soll auf seine Weise glücklich werden. Aber für Jesus war es anders. Die Wahrheit für ihn war absolut und dafür musste er leiden. Und er war nicht der Einzige. Die Wahrheit, die hatte immer schon Feinde. Gott hat seine Wahrheit zuallererst dem Volk Israel offenbart. Sie haben diese Wahrheit, seine Offenbarung angenommen und mehr oder weniger gut danach gelebt. Und dafür sind sie aber verfolgt worden. Als das Volk Israel in der ägyptischen Gefangenschaft war, da hat der Pharao alles versucht, sie davon abzuhalten, den wahren Gott anzubeten. Und nur durch eine Reihe von Wundern konnten sie schließlich doch das Land verlassen, um Gott dort an dem Berg anzubeten. Einige Jahrhunderte später war das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon und dort kam es tatsächlich noch härter. Der erste Minister des Königs war ein Mann mit namens Haman und der wollte alle Juden töten lassen. Er ist zum König gegangen und hat dem König Folgendes erzählt. Es gibt ein Volk in deinem Reich, das über alle Provinzen zerstreut lebt und sich von den anderen Völkern absondert. Seine Bräuche sind anders als die aller anderen Völker und die königlichen Gesetze befolgen sie nicht. Das kann sich der König nicht bieten lassen. Wenn der König einverstanden ist, soll der Befehl erlassen werden, sie zu töten. Also wenn die Bräuche des Volkes Gottes anders sind als die derer, die Gott nicht kennen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Aber was hat denn dem Haman da so schrecklich missfallen? Und die Juden damals und speziell ein Jude namens Mordechai, der auch ein hoher Beamter dort am Königshof war, die wollten nicht vor dem ersten Minister, dem Haman, niederknien und sich verbeugen, wie es die Ordnung dort war und auch die Ordnung, praktisch das Gesetz erlassen war vom König, weil für die Juden war diese Art Ehrerbietung, die stand nur Gott zu. Und sie sind eben nicht so wie eben man vor Gott niederfallen soll und darf, sind sie nicht vor Menschen niedergefallen. So, Mordechai und den Juden damals, ihnen war ihre Treue zu Gott wichtiger als die Anordnungen von Menschen. Und hätte der Haman damals seine Pläne durchziehen können, wären wir heute ziemlich sicher nicht hier. Weil die Offenbarung Gottes, die damals nur die Juden hatten, die wäre damals mit ihnen vom Erdboden verschwunden. So, die Geschichte kurz zusammengefasst. Der König folgte dem Vorschlag, unterschreibt ein Edikt. Die Juden hören das, sie sind entsetzt, sie fasten, sie beten. Und die Königin damals, die war auch eine Jüdin, die Esther, und sie erwirkte beim König ein zweites Edikt, das den Juden erlaubte, sich zu wehren, dieser Feinde. Und das haben sie dann auch getan, sehr erfolgreich, und seitdem feiern die Juden das Fest Purim. Der Haman endete am Galgen. Und wenn ihr die spannenden Details dieser ganzen Geschichte näher wissen wollt, nehmt eure Bibel, lest das Buch Esther im Alten Testament. So, andere Völker, die waren den Israeliten offensichtlich auch nicht viel besser gesonnen. Es gibt den Psalm 83, den hat der Asaf geschrieben. Asaf, das war einer der Lobpreisleiter von König David. Und der schreibt da über die Feinde Israels. Kommt, sagen die Feinde, wir wollen dieses ganze Volk auslöschen. In Zukunft soll sich niemand mehr an den Namen Israel erinnern. Das waren tatsächlich die Feinde, mit denen die damals umgeben waren. Ein Stück weit ist es tatsächlich prophetisch, was der Asaf da geschrieben hat. Später hatten die Juden nämlich ähnliche Konflikte mit den Römern und das hat geendet mit der Zerstörung Jerusalems. Und die Römer haben dann den zweiten Teil von diesem Vers hier ziemlich konsequent umgesetzt. Der römische Kaiser Hadrian, der änderte den Namen der Provinz Judäa in die Provinz Syria-Palästina um und den Namen der Stadt Jerusalem in Aelia Capitolina. Und so haben die Römer die Wahrheit bekämpft. Und wir wissen, es ist ihnen nicht gelungen, es ist ihnen weder gelungen, die Wahrheit auszulöschen, noch das jüdische Volk. Aber sie haben es ein Stück weit tatsächlich versucht. Tatsächlich war es so, dass bis zur Neugründung des Staates Israels vor 75 Jahren, da war der Name Israel oder Judäa war von der Landkarte verschwunden. So. Kommende Woche ist der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht, in der sind systematisch Synagogen und jüdische Geschäfte in unserem Land zerstört worden und Hunderte von Juden wurden ermordet. Und das Ziel von Hitler, es war genau das gleiche wie das von Haman. Es war einfach die Vernichtung der Juden. Vor 4 Wochen, da hat Israel erneut ein Pogrom erlebt, mit über 1000 Toten. Und so, was ist Wahrheit? Wie sind die Nationen mit Gottes Wahrheit umgegangen, dass er sein Volk erwählt hat? Immer wieder haben sie versucht, das Volk auszulöschen und so die Wahrheit von der Erde zu tilgen. Und vielleicht ist deswegen der Zeitpunkt jetzt im Herbst für diese Predigt dann doch ganz passend. Aber es gibt noch andere, viel subtilere Arten, wie der Feind gegen die Wahrheit vorgeht. Und das ist, die Wahrheit zu unterwandern, sie zu modifizieren, sie zu verbiegen. Sehen wir tatsächlich auch schon ein Stück weit damals, zur Zeit, als Jesus verurteilt wurde. Die obersten Priester damals, das waren die Sadduzäer. Und die hatten offensichtlich kein großes Problem damit, Gottes Gebote an die jeweiligen Umstände anzupassen. Und wir finden in der Bibel am Ende des Verhörs von Jesus eine sehr bezeichnende Stelle. So, Pilatus fragte sie, also jetzt die Jüdischen, die Priester und das Volk hier, euren König soll ich kreuzigen lassen? Die führenden Priester antworteten, unser einziger König ist der Kaiser in Rom. So. Weder Jesus noch die Pharisäer, die die Tora etwas genauer befolgten, hätten den Kaiser, der eine gottgleiche Verehrung erwartet hat, jemals als ihren König bezeichnet. Aber hier sehen wir daran eigentlich, wie weit sich die führenden Priester der damaligen Welt, die Sadduzäer, da schon in ihren Einstellungen, in ihrem Glauben an das Römische Reich und dessen Ziele, Vorstellungen und sowas angepasst hatten. Und das ist eine Frage, die wir uns alle stellen sollten. Wo passen wir uns an der Welt, die uns umgibt, an? Aus Bequemlichkeit oder weil wir uns vielleicht Vorteile versprechen? Oder einfach nur, weil wir Gottes Wahrheit nicht kennen? Ich habe einmal in einem Vortrag ein ziemlich trauriges Beispiel gehört. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts, da sind die Juden in mehreren Wellen, immer wenn gerade irgendwo wieder in Polen, in Russland oder so eine Verfolgung war, sind sie in mehreren Wellen in das Weiße Land zurückgekehrt. Was weniger bekannt ist, ist, dass ungefähr zur gleichen Zeit auch Christen dort eingewandert sind. Und das waren gläubige Menschen, die einfach auf dem Herzen hatten, das Land dort unten wieder aufzubauen. Es gab da die Templer zum Beispiel. In Haifa gibt es eine Straße, da könnt ihr noch deren Häuser sehen, die zum Teil dann deutsche Bibelsprüche über den Eingängen haben. Und ich würde mal sagen, viele von denen, wahrscheinlich die meisten, das waren irgendwie so evangelikale Christen wie wir. In den 1930er Jahren, da starteten dann hier in Deutschland die Nazis ihre unrühmliche Karriere. Und über die Jahre gelang es ihnen da, einen bedeutenden Teil der Bevölkerung da hinter ihre Ideologie zu scharen. Und was mich wirklich schockiert hat, ist, was dieser israelische Historiker damals erzählt hat, war, dass die Unterstützung der Nazis unter diesen deutschen Christen, die da in Palästina, in dem Mandatsgebiet Palästina lebten, dass die in etwa genauso groß war wie hier in Deutschland. Und die christlichen Überzeugungen, die eigentlich mitgebracht haben, mit denen sie dort unten ausgewandert sind, sie haben sie nicht davor bewahrt, einer falschen Ideologie zu folgen. Ich denke, jedem von uns fallen irgendwie Beispiele ein, wo wir als Christen herausgefordert sind, zur Wahrheit zu stehen, darauf zu achten, dass die Wahrheit, die wir glauben, hier nicht verbogen wird oder angepasst wird. Ich habe noch ein Beispiel hier, wenn wir die 10 Gebote anschauen. Das 5. Gebot lautet, du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten, Punkt. Gibt es keine Einschränkungen. Und ein Stück weit heißt es aber auch, du sollst dich nicht selbst töten. So, und was diskutiert unsere Politik seit einigen Jahren? Und was ist in manchen von unseren Nachbarländern auch als angeblicher Fortschritt hier schon geregelt? Hilfe zur Selbsttötung oder zum Teil sogar aktive Sterbehilfe. So. Und trotz des Gebotes Gottes steht das Leben am Anfang und am Ende zunehmend in der Hand von Menschen. Und dann ist die Frage, wie weit wird diese Tendenz in der Welt auch uns Christen beeinflussen? Werden wir es irgendwann dann auch plötzlich als normal betrachten, weil es in der Gesellschaft akzeptiert wird? Oder halten wir auch bei solchen Fragen einfach an Gottes Wort fest? Ich habe das Beispiel herausgegriffen, weil mir dieses Thema in einem Online-Medium immer wieder begegnet und ich den Eindruck habe, dass also da gerade mal so ein bisschen Stimmung gemacht werden soll, dass das eigentlich ganz normal ist, was nach meinem Verständnis der Bibel eben nicht der Fall ist. So, euch fallen sicher andere Bereiche ein, wo irgendjemand versucht, hier unsere Einstellung von der biblischen Wahrheit wegzulenken und dass wir uns dem Zeitgeist anpassen. Der Derek Prinz, ein begnadeter Bibellehrer in den 80er Jahren, hat der ein Stück weit auch Agape mitgeprägt. Und er hat mal was gesagt, Entschuldigung, ist auf Englisch passt einfach so wunderbar zusammen. The church in the world is all right. The world in the church is all wrong. Also jetzt etwas übersetzt hier. Wenn die Kirche in der Welt ist, ist es vollkommen richtig. Wenn die Welt in der Kirche ist, ist das vollkommen falsch. Also als Kirche dürfen wir in der Welt stehen und die Welt beeinflussen, aber wir dürfen es nicht zulassen, dass wir die Welt einladen, uns zu beeinflussen. So, wie können wir uns davor schützen, infiltriert zu werden? Und in der Bibel, da habe ich 5 klare Ansatzpunkte dafür gefunden, die alle mit der Wahrheit zu tun haben. Erstens, Jesus selbst ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist keine rhetorische Frage, sondern ist eine Person. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist die Wahrheit, die Pilatus nicht erkannt hat, obwohl sie direkt vor ihm stand und er mit ihr sich ausgetauscht hat. Das Zweite, Gottes Wort ist die Wahrheit. Das hat uns Jesus selber gesagt. Und selbst wenn die Welt um uns herum sich immer wieder neue Dinge ausdenkt, mit denen sie meint, Gottes Schöpfung verbessern zu können, eines bleibt fest und stabil, das ist Gottes Wort. Das Dritte, der Geist Gottes ist die Wahrheit. Gott hat uns seinen Geist gegeben, der die Wahrheit ist und uns in die Wahrheit führen wird und der uns auch lehren wird, die Geister zu unterscheiden. Wir sind nicht allein gelassen in dieser zunehmend gottlosen Welt. Viertens, die Wahrheit rettet uns. Im 2. Brief an die Thessalonicher, da schreibt Paulus über die Menschen, die von Satan verführt werden. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Also andersrum, die Liebe zur Wahrheit, die rettet uns. Wisst ihr, welches Wort der Paulus hier für was mit geliebt übersetzt ist, verwendet? Agapeo. Agapao ist der gleiche Wortstamm wie Agape. Also, wir brauchen eine hingebungsvolle, leidenschaftliche Liebe für die Wahrheit, um vor den Verführungen der Welt und der Mächte, die in ihr herrschen, gerettet zu werden. Das ist auch schon die Liebe zur Wahrheit, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die Jesus da erwähnt hat. So, fünftens. Die Wahrheit macht uns frei. Da lesen wir wieder was Jesus gesagt hat. Er sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, die Wahrheit, sie rettet uns nicht nur, sondern sie macht uns auch frei. Und auch wenn sie uns vielleicht zunächst etwas kostet, wird die Wahrheit immer gute Dinge für uns haben und gute Dinge in uns bewirken. So, Wahrheit ist also nicht nur eine rhetorische Frage oder eine philosophische Diskussion. Sie ist nicht beliebig und sie ist nicht irgendwie austauschbar. Bei der Wahrheit, da geht's um das Leben selbst. Was bedeutet diese Wahrheit in deinem Leben? Ist Jesus die Wahrheit in deinem Leben? Wenn nein, du hast heute die Möglichkeit, diesen Schritt zu tun und ihn als Herrn in deinem Leben anzunehmen. Hast du Dinge, wo du die Wahrheit nicht ganz so genau nimmst, wo du vielleicht Kompromisse eingehst? Oder wo du die Wahrheit ein bisschen so hinbiegst, dass sie in dein Weltbild oder zu deinen Wünschen oder deinem Lebensstil passt. Du kannst dich auch heute entscheiden, hier dein Leben neu auf die Wahrheit, an der Wahrheit auszurichten. Andere Frage, bist du bereit, für die Wahrheit einzutreten, auch wenn sie vielleicht unbequem ist? Lass uns beten, wer will, darf dazu aufstehen. Herr Jesus, du bist die Wahrheit und das wollen wir als dein Volk bekennen. Wir danken dir, dass du uns die Wahrheit geoffenbart hast und Herr, wir wollen diese Wahrheit lieben. Wir bitten dich, dass du diese Liebe für die Wahrheit und uns immer noch stärker machst, Herr, sodass sie in uns brennt und dass wir nicht loslassen davon. Und Herr, wir beten, dass wir mit dieser Wahrheit ein Zeugnis für dich in dieser Welt sind. Herr, ein Zeugnis, das leuchtet und das nicht von dieser Welt hier überwunden wird. Amen.